Wir sagen euch an, den lieben Advent, seht, die erste Kerze brennt. Ich stehe davor, aber die brennt wirklich. Adventszeit hat begonnen. Da werden alle Kinder fröhlich und haben gute Laune. Manchmal, Jonathan hat gestern schon gejammert und gemeckert, dass es nicht schneit. Ich habe es da nicht so eilig, aber ich hab ihm dann gesagt, ja, er muss ein bisschen warten. Und dann guckt er mich an und sagt in seiner altklügsten Stimme, Papa, du weißt doch, dass Kinder manchmal ungeduldig sind. Ja, hat er mir wieder gegeben. Advent hat mit Warten zu tun, Warten auf Weihnachten, Warten darauf, dass es losgeht. Gut, mancher wartet vielleicht auch, dass es vorbei ist, aber das ist eine andere Geschichte. Als Christen bereiten wir uns vor auf die Feier von der Geburt Jesu. Nicht nur auf das Familienfest, sondern da erkennen wir, da ist mehr dahinter. Das ist der Punkt, wo Gott selbst Mensch wurde und in diese Welt kam. Und der Advent hat so eine doppelte Richtung. Wir gehen auch zu auf den Tag, an dem Jesus wiederkommen wird, als herrlicher Herr, als Richter über die ganze Welt. Advent heißt Ankunft und es geht eigentlich um diese Wartezeit, wo wir uns vorbereiten auf sein Kommen. Also es hat mit Warten zu tun darauf, dass er kommt, dass Jesus Christus kommt. Und wenn er dann kommt, wenn er denn kommt, dann ist die entscheidende Frage, ja, was hat das mit mir und mit dir zu tun? Kommt er denn auch zu dir? Lässt du ihn denn auch herein? Oder ein bisschen anders, also wir haben uns 10 Wochen lang in diesem Grundkurs mit dem Glauben beschäftigt, mit der Botschaft von Jesus von verschiedenen Seiten. Und die Frage an die Leute, die im Grundkurs waren, aber auch an alle anderen, die jetzt hier sind, die die Botschaft hier oder anderswo gehört haben oder auch heute hören. Die Frage ist, was ist das jetzt? Weißt du jetzt einfach ein bisschen mehr über religiöse Dinge? Das ist ja nicht schlecht. Oder ändert sich etwas in deinem Leben? Bleibt es bei Information oder kommt es zu einer Transformation? Bleibt es bei der Theorie des Glaubens oder kommt es zu praktischer Erfahrung? Also in der Fahrschule, die Theorie ist wichtig, aber wenn man nur Theorie macht, ist das Ganze ein bisschen witzlos. Es sei denn, man hat eine große Vorliebe für Ankreuztests. Das Entscheidende ist dann die Fahrpraxis, dass man sich hinters Steuer setzt, dass man Gang einlegt, Kupplung kommen lässt und so. Handbremse vorher löst, habe ich bei der Fahrprüfung vergessen. Also so lernt man dann fahren. Ich habe den Gang nicht eingelegt, glaube ich, dann ging es irgendwie nicht vorwärts. Also nur so ist Glaube erfahrbar. Ich möchte einen Text mit euch kurz anschauen, das ist kein klassischer Adventstext, aber er hat viel mit der Erfahrung des Glaubens zu tun, mit dieser Frage, ja, wie kommt Jesus zu mir, wie kommt er zu dir, wie gehst du damit um? Insofern dann doch ein Adventstext und der steht in Matthäusevangelium in Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Da heißt es, direkt danach trieb Jesus seine Schüler an, ins Boot einzusteigen und ihm an das andere Seeufer vorauszufahren, während er noch die Menschenmenge nach Hause schicken wollte. Nachdem sie gegangen waren, stieg Jesus allein auf den Berg, um zu beten. Es war inzwischen Abend geworden und er war ganz allein dort. Das Boot war nun schon viele 100 Meter vom Ufer entfernt. Es wurde von den Wellen immer stärker hin und her geworfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Das ging so bis in die frühe Morgenstunde. Da kam auf einmal Jesus über das Wasser gelaufen, direkt auf sie zu. Als seine Schüler ihn sahen, wie er über das Wasser lief, zitterten sie vor Furcht. Sie glaubten, es wäre ein Gespenst und schrien vor Angst auf. Im gleichen Augenblick sprach Jesus sie an, fasst wieder Mut, denn ich bin es doch. Ihr braucht keine Angst zu haben. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, wenn du es bist, dann gib mir den Befehl, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte nur, komm her. So ließ sich Petrus aus dem Boot hinunter und ging auf der Wasseroberfläche und kam bis zu Jesus. Aber dann blickte er doch auf den starken Wind und wurde von Furcht überwältigt. Er war schon dabei unterzugehen und schrie, Herr, rette mich! Sofort ergriff Jesus ihn bei der Hand und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du dir in dir den Zweifel Raum gegeben? Als sie dann zusammen in das Boot stiegen, legte sich der Wind. Aber alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Amen. Was ist hier los? Jesus hat gepredigt, das hat die Massen angezogen. Noch besser, er hat ihnen zu essen gegeben, die Speisung der 5000 ist direkt davor. Er hat Kranke geheilt, wunderbar. Und da waren viele, die ihn erlebt haben, die etwas von ihm empfangen haben, aber die doch ganz unterschiedlich zu ihm standen. Ja, es ist möglich, Jesus zu erleben, es ist möglich, irgendwas von ihm zu bekommen und trotzdem noch nicht geklärt zu haben, wie stehst du eigentlich zu ihm? Und selbst bei seinen engsten Freunden gibt es ganz unterschiedliche Haltungen Jesus gegenüber. Und die Frage, wie du zu Jesus stehst, das ist die entscheidende Frage. Die ist nicht dadurch geklärt, dass du dabei bist. Ja, dass du schon immer da bist oder so. Also es gibt diesen alten Spruch, der ein bisschen platt ist, aber trotzdem richtig. Dadurch, dass du in die Kirche gehst, wirst du nicht zum Christen. Genauso wenig wie dadurch, dass du dich in einer Parkgarage aufhältst, du zu einem Auto wirst. Ja? Ist einleuchtend, glaube ich. Wir haben das im Grundkurs so formuliert, wir haben gesagt, ein Christ ist jemand, der eine persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus gefunden hat. Es geht um Beziehung. Da hängt dann Verhalten, da hängt dann bestimmte Glaubensüberzeugungen, alles mögliche andere dran. Aber im Kern geht es um diese Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus. Und die schlechte Nachricht dabei ist, wenn das so ist, dann bist du vielleicht gar kein Christ, obwohl du das immer dachtest. Du sagst, ja, irgendwo, ich stehe da irgendwo auf dem Zettel und so und dachte, das reicht. Und jetzt sagst du, nein, es geht um was Tieferes. Die gute Nachricht ist, diese Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus, die kann heute beginnen. Da musst du nicht noch 5 Bücher lesen und noch 2 Jahre warten und dich irgendwie bewähren, sondern du kannst heute diesen ersten Schritt gehen. Also, wie ist das hier auf dem Wasser, auf dem See Genezareth? Jesus kommt auf außergewöhnliche Weise, auf verwirrende Weise, nachts im Sturm läuft er über das Wasser. Und die Reaktionen darauf sind ganz unterschiedlich. Jesus kommt und die Leute reagieren ganz unterschiedlich, das ist immer so. Also, wie sieht das hier aus? Jesus kommt über das Wasser gelaufen, direkt auf sie zu. Muss ich das bildhaft vorstellen, ja? Als seine Schüler ihn sahen, wie er übers Wasser lief, zitterten sie vor Furcht, sie glaubten, es wäre ein Gespenst und schrien vor Angst auf. Also Reaktion, Panik. Man stellt sich vor, Nacht, dunkle Wasseroberfläche, hohe Wellen und eine Gestalt, möglichst noch in so einem weißen Gewand, kommt da übers Wasser, das ist, fragt man sich, was ist das, ne? Also, sie reagieren mit Panik, denn sie erkennen ihn nicht, obwohl sie ihn eigentlich schon ganz gut kennen, aber nicht so, ja, nicht dort. Alles, was sie schon wussten von ihm, ist in dieser Situation vergessen. Sie sind in der Not durch den Sturm, sie müssen damit fertig werden, sie sagen, okay, da müssen wir jetzt selber irgendwie durch, Jesus ist ja auch nicht da. Und da kommt uns irgendjemand entgegen, das ist höchstens noch eine Bedrohung. Sie sind so ganz auf sich bezogen. Es passiert heute nicht so oft, dass Menschen mit Panik reagieren, wenn Jesus ihnen entgegenkommt. Passiert auch. Mancher realisiert, oh, mein Leben muss sich ändern und kriegt Angst. Manche reagieren mit Feindseligkeit. Ganz viele reagieren mit Gleichgültigkeit. Und auch da ist Jesus letztlich nicht mehr als ein Phantom für sie. Als ein Gespenst, der übers Wasser schwebt. Er hat keine Relevanz, ja, im aufgeklärten 21. Jahrhundert. Auf jeden Fall ist er keine Realität in meinem Leben. Wir haben uns das im Grundkurs ein bisschen mit ein paar Schaubildern veranschaulicht, wie wir zu Jesus stehen. Und das Erste, das wäre toll, wenn wir das jetzt mal kriegen könnten. Wenn jemand sagt, ja, Jesus, habe ich schon mal gehört, aber kommt bei mir eigentlich nicht vor. Sehr schematisch, dieser Kreis auf dem Bild, das ist, der symbolisiert dein Leben. In deinem Leben gibt es einen Thron, ja, das soll ein Thron sein. Das heißt, das ist die Kommandozentrale, die Antwort auf die Frage, wer bestimmt in deinem Leben? Und auf dem Thron sitzt hier in diesem Fall ein dickes E, E für Ego, für das Ich. Das heißt, ich bin hier der Boss. Ich bestimme immer noch, wo es hier lang geht. Ego, ich meine nicht, dass das zwangsläufig ein ganz egoistischer Mensch ist. Ja, der kann sehr freundlich und hilfsbereit sein. Aber er selbst bestimmt, wo es lang geht. Und Jesus kommt in seinem Leben überhaupt nicht vor. Der ist außerhalb. Ja, vielleicht hat er von dem schon mal gehört. Vielleicht hat er was gelesen. Vielleicht sagt er, ja, das scheint ein feiner Mensch gewesen zu sein damals. Aber er hat so wenig Bezug zu deinem heutigen Leben wie Sokrates oder Kaiser Otto der Zweite oder so, ist bestenfalls eine historische Figur. Ich bin mein eigener Herr, ich sitze auf dem Thron. Jesus bleibt ein Phantom. Okay. Also er will hier selbst über sein Leben bestimmen, ist sich selbst der letzte Maßstab. Wie geht es in der Geschichte weiter? Im gleichen Augenblick sprach Jesus sie an, fast wieder Mut. Denn ich bin es doch. Ihr braucht keine Angst zu haben. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, wenn du es bist, dann gib mir den Befehl, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagt, komm her. So ließ sich Petrus aus dem Boot hinunter, ging auf der Wasseroberfläche und kam bis zu Jesus. Für Petrus wird alles anders. Am Anfang ist er wahrscheinlich genauso ängstlich wie die anderen. Aber er hört die Worte von Jesus, der sagt, habt keine Angst, ich bin es. Und jetzt da passiert bei ihm das Entscheidende, er hört das. Und Paulus sagt mal, der Glaube kommt aus dem Hören. Ja, er hört die Botschaft und er glaubt, er vertraut Jesus. Und dieses Vertrauen, das zeigt sich darin, dass er reagiert. Es bleibt nicht theoretisch. Es gibt diese berühmte Geschichte von dem Seiltänzer über den Niagara-Fall, ja, der sagt, wer von euch glaubt, dass ich einen Menschen auf meinen Schultern über den Wasserfall tragen kann, auf dem Seil? Und ich sage, ja, klar, das kannst du bestimmt, weil sie sehen wollen, wie der abstürzt oder so. Und dann, also dem, der am lautesten geschrien hat, sagt er, okay, dann komm. Ja, dann probieren wir das mal aus. Das ist wirkliches Vertrauen, was dann gefragt ist. Nicht nur ein theoretisches Richtigfinden. Und bei Petrus ist es genauso. Der hört das nicht, nur diskutiert das dann nicht. Ja, es könnte wirklich Jesus sein, die Stimme und so weiter. Und aber wie macht er das irgendwie mit der Wasserstruktur? Ist er ein Wasserläufer? Oder er sucht den Kontakt zu Jesus. Er sagt, Herr, wenn du es bist, dann. Und mancher hat so ein Gebet angefangen, irgendwann in seinem Leben, dass er gesagt hat, Gott, wenn es dich gibt, dann mach irgendwas, ja? Und Gott beantwortet solche Gebete gerne. Manchmal vergessen wir dann unser Gebet wieder und sagen dann hinterher, wenn er geantwortet hat, ja, war Zufall. Aber Petrus wendet sich Jesus zu. Und auf das Wort von Jesus hin verlässt Petrus seine bisherigen Sicherheiten. Und lass uns mal kurz hingucken, Sicherheiten. Deine Sicherheiten sind ein schwankendes Ruderboot im Sturm in der Nacht. Also so doll ist das nicht. In einem anderen Sturm, in den sie hineingeraten, immerhin erfahrene Fischerleute, rufen sie, Herr, kümmerst du dich nicht, dass wir hier umkommen? Also so doll ist das mit diesen Sicherheiten nicht. Und manchmal haben wir Sicherheiten in unserem Leben, an denen wir uns festhalten, weil wir sonst nichts haben oder glauben sonst nichts zu haben. Und wenn wir uns die genau angucken, stellen wir fest, so stabil sind die nun auch wieder nicht. Also, Petrus verlässt seine sogenannten Sicherheiten, er tut, was Jesus ihm sagt und plötzlich werden Dinge möglich, die er vorher für undenkbar gehalten hätte. Und das geht ganz gegen alle unsere Instinkte und gegen die Instinkte von den 11 anderen, die da noch im Boot saßen. Sagen, Petrus, nein, nicht schon wieder, nachher müssen wir das auch machen. Also wir wollen gerne vorher wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ja, wir wollen die Argumente, die Beweise auf dem Tisch haben, uns angucken, nochmal drüber schlafen können und dann treffen wir vielleicht eine Entscheidung. Die Sache ist die, in der Beziehung funktioniert das nie so. Du kriegst nie vorher alle Daten und Fakten auf den Tisch. Beweise mir, dass du mir in 10 Jahren noch treu sein wirst oder so. Das funktioniert ja so nicht. Eine Beziehung ist immer ein Wagnis des Vertrauens. Und die Frage ist denn diese Person, um die es da geht, vertrauenswürdig? Und wenn wir unser Vertrauen auf Menschen setzen, kann das manchmal eine wackelige Angelegenheit sein. Aber hier haben wir es mit Jesus zu tun. Glauben heißt, sich Jesus anzuvertrauen. Ich verlasse meine bisherigen Sicherheiten, ich setze ganz auf ihn. Ich steige aus dem Boot und ich lasse auch die Reling los. Ja, es ist nicht sehr bequem, auf halbem Weg stehen zu bleiben. Manche versucht das. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast beim Segeln oder beim Rudern, wenn du mit einem Fuß noch im Boot bist und dem anderen Fuß an Land und dann traust du dich nicht, irgendwie den anderen Fuß nachzuziehen. Die Zeit arbeitet gegen dich, lass mich mal so sagen. Das ist keine sehr gute Position. Auf Jesus kann ich mich nur ganz einlassen. Sonst funktioniert es sozusagen nicht, wenn man so sagen darf. So wenig, wie es funktioniert, auf Probe verheiratet zu sein. Oder mal testweise vom Turm zu springen. Ja? Also entweder du springst oder du bleibst stehen. Aber so mit einem Fuß bleibst du auf dem Sprungturm, mit dem anderen springst du schon mal, das geht nicht. Also ich muss Jesus die Schlüssel übergeben, das Lenkrad, den Thron. Das ist hier dieses zweite Bild. Hier hat ein Wechsel stattgefunden. Jesus, das Kreuz ist das Symbol, ist jetzt auf dem Thron. Ich bin vom Thron runtergestiegen, habe gesagt, Jesus, ich mache Platz für dich. Das passiert nicht über Nacht oder im Traum oder aus Versehen. Du sagst, ja, ich weiß nicht genau, vielleicht bin ich schon da, vielleicht habe ich es noch nicht erreicht. Sondern es ist eine bewusste Entscheidung, die du triffst. Sagst, Jesus, du bist der Herr, nicht ich. Ja, es gibt diesen Spruch, es gibt zwei gute Nachrichten. Die erste ist, es gibt Gott, und die zweite gute Nachricht, ich bin's nicht. Ja? Das ist hier die Erkenntnis. Ich lasse Jesus Herr sein in meinem Leben. Das Ich hat den Thron freigegeben. Also es ist ein Herrschaftswechsel, und ein Herrschaftswechsel ist oft mit einem Kampf verbunden. Bis du Jesus wirklich Herr sein lässt in deinem Leben. Weil es um Vertrauen geht. Ich mache dir aber trotzdem Mut, heute diesen Schritt zu gehen. Ich sage gleich, wie das aussehen kann. Also, vielleicht sitzt du schon länger auf der Reling von dem Boot, halb drin, halb draußen, und du merkst, das macht nicht so richtig Spaß. Dann sage ich dir, lass deine eigenen sogenannten Sicherheiten los, dein selber machen wollen oder was es ist, vertrau dich ganz Jesus an. Dabei, das war auch eine Frage, die uns bewegt hat in dem Kurs, dabei ist es nicht wirklich entscheidend, wie das passiert, wie es dir damit dabei geht, was du dabei gerade empfindest, manchmal liest man dann, ja, und dann hat mich so Glücksgefühle überschwemmt wie eine warme Welle, und dann ist der Nächste enttäuscht, wenn es bei ihm nicht genauso ist. Als ich noch nicht so lange im Glauben war, haben mich manche Biografien, die mich eigentlich ermutigen sollten, also von Christen, eher deprimiert. Weiß, vielleicht kennt das jemand, weil ich nicht so eine tolle Bekehrungsstory hatte. Ja? Also ich hatte vorher niemanden umgelegt, und dann hat sich mein Leben nicht so radikal von einem Tag auf den nächsten geändert, und ich habe auch nicht Stimme vom Himmel gehört und Feuer und Rauchdampf und so weiter, sondern es war eine ziemlich nüchterne Entscheidung. Ich habe die Botschaft gehört und meinem Herzen war klar, das ist die Wahrheit. Und dann wurde ich herausgefordert, einen Schritt zu gehen zu Jesus hin, so wie ich euch heute herausfordere. Und ich bin diesen Schritt gegangen. Und ich kann nicht sagen, denn am nächsten Tag war alles komplett anders von meinem Empfinden her, von meiner Position war alles anders. Ich war ein Kind Gottes, das war ich vorher nicht. Aber es war dann ein Weg, es ist ein Prozess, wo sich dann Dinge ändern. Dass ich heute dann irgendwann mal hier stehen würde, hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen. Also, wenn du nach Tahiti fliegen willst, kann man ja auf solche Ideen kommen, wenn man aus dem Fenster guckt, dann ist das Entscheidende nicht, wie du dich beim Einchecken fühlst. Ja? Vielleicht ist da Vorfreude, vielleicht ist Flugangst, vielleicht ist, keine Ahnung, fällt dir ein, was das ist, ob du, denkst du über das Bügeleisen nach oder so. Entscheidend ist, ob du das richtige Ticket hast und ob du dich ins richtige Flugzeug setzt. Ja, möglichst in dieser Kombination. Das Ziel heißt ewiges Leben. Ein herrliches Leben mit Jesus, was hier anfängt und in die Ewigkeit reicht. Eine wunderbare Gemeinschaft mit Gott. Das Flugzeug, wenn ich das so sagen darf, ist Jesus. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Tür. Durch mich kommt ihr zum Vater. Das Ticket, da haben wir eben schon von gesprochen. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat die ewigen Konsequenzen deiner Sünde, deiner Schuld auf sich genommen. Damit du frei werden kannst. Das ist der Sinn dabei. Nicht, dass du dich dann schuldig fühlst, noch mehr. Das, was er da für dich gemacht hat. Also, das hätte er doch nicht machen müssen. Nein, aber er hat es gemacht aus Liebe zu dir. Und dann kannst du ihn ehren, nicht indem du es dann ausschlägst, sondern indem du es dann annimmst. Ich kehre um, ich richte mein Leben auf Jesus aus. Ich bekenne meine Schuld und ich erfahre, Gott vergib mir. Und ich lege mein Leben ganz bewusst in Jesu Hände. Das ist du bist ein Gebet davon entfernt. Es ist wirklich nicht kompliziert. Innerlich kann es kompliziert sein, aber äußerlich ist es ganz einfach. Du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich nehme dich als meinen Herrn an. Bestimme du mein Leben von jetzt an. Wir laden dann immer wieder ein, meistens nicht im November, zur Taufe. Das ist eine äußere Form, die das auch ausdrückt. Sag, mein altes Leben ist vorbei. Das wird ins Wassergrab gelegt sozusagen. Und Jesus schenkt mir ein neues Leben mit ihm. Also, ich mache euch Mut, da weiterzugehen. Das ist ein spannender Weg. Wir haben ein bisschen davon gehört eben in den Berichten. Petrus, der geht diesen Schritt. Er vertraut sich Jesus an. Er steigt aus dem Boot, aus der Sicherheit aufs Wasser. Und er merkt, nicht das Wasser, sondern das Vertrauen, das trägt ihn. Aber dann gibt's noch eine dritte Gruppe, die will ich noch ganz kurz anschauen. Das lesen wir ganz am Ende. Als sie dann zusammen in das Boot stiegen, da legte sich der Wind, das ist noch so ein kleines Wunder nebenbei, eine kleine Sturmstillung. Aber alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Super, sie haben es verstanden. Aber wie haben sie es verstanden? Durch Zugucken, ne? Also sie haben im Boot gesessen und haben geguckt, was der Petrus da draußen treibt. Und da haben sie jetzt ihre Schlüsse gezogen. Also sie haben es selber nie erlebt, als ob dieses Vertrauen wirklich trägt. Und das ist das, was ich eben schon mal sagte mit der Reling. Du bist vielleicht dabei, die ganze Zeit, du kennst alle Sprüche. Du weißt, worum es geht, kannst das sogar anderen erklären. Aber du bist selber nie wirklich selbst aus dem Boot gestiegen. Also das ist eine etwas verwirrende Form, die es gibt. Jesus ist in deinem Leben, da kommt er irgendwie vor, aber du bist immer noch auf dem Thron. Du hast immer noch das Sagen. Du sagst, ja, ich bin christlich orientiert irgendwie, aber Jesus ist nicht wirklich der Herr. Die Sache ist die, ja, das ist oft aus einer Angst heraus, dass man nicht ganz loslassen will. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann sozusagen, weil das eine sehr anstrengende und eine sehr freudlose Geschichte ist, weil du dann versuchst, aus eigener Kraft und aus dir heraus irgendwie ein christliches Leben zu führen, was nur geht, wenn Jesus wirklich das Ruder übernommen hat bei dir. Also, dieses, ja, nur Zuschauer bleiben, das ist wirklich unbefriedigend, das macht keine Freude. Dann ist es gut, den Schritt ganz zu gehen. Ein Gedanke zum Schluss. Mancher kriegt, wenn es um Entscheidung geht, sowieso und bei so einer Entscheidung erst recht, Angst vor der eigenen Courage. Und sagt, oh, das packe ich nicht, das halte ich sowieso nicht durch. Und dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Nochmal die schlechte zuerst. Du kannst es auch nicht packen. Ja, ich habe ein kleines Geheimnis für dich, was ich mir aus dem Physikunterricht behalten habe. Menschen können nicht auf dem Wasser laufen. Das funktioniert nicht. Ja, es gibt andere Leute, die das besser erklären können als ich, aber es ist relativ einsichtig. Und dem Petrus fällt das auch ein, als er dann sich den Sturm näher anschaut. Musst du an diese Zeichentrickfiguren denken, die so über den Abgrund hinauslaufen, dann nach 10 Metern plötzlich nach unten gucken und dann abstürzen, als sie dann merken, wo sie sind. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, du musst es auch nicht packen, denn Jesus packt es. Und mit Jesus werden Dinge möglich, die sonst nicht möglich sind. Er sagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Er hat die Voraussetzung dafür erfüllt, nicht du. Er schenkt dir ein neues Leben in seiner Kraft, nicht in deiner Kraft. Und solange wie Petrus ihm vertraut, auf ihn schaut, geht ja auch alles gut. Es gibt Bibelausgaben, diese Zwischenüberschriften, die sind ja nicht vom Heiligen Geist, sondern von irgendwem. Und in vielen Bibeln steht da als Zwischenüberschrift der sinkende Petrus. Oder hier, Petrus droht zu sinken. Na, immerhin, das ist erstmal eine Zustandsbeschreibung. Oder der zweifelnde Petrus oder so. Das ist so eine Überschrift, die haben die Leute gemacht, die im Boot sitzen geblieben sind. Ne? Ja, er ist ja nass geworden. Aber er läuft erstmal. Er läuft erstmal, das Vertrauen trägt. Und noch eine gute Nachricht. Wie reagiert Jesus, als Petrus sinkt? Lässt er ihn erstmal zu pädagogischen Zwecken Wasser schlucken? Ja, erteilt er ihm eine Lektion? Na, mal gucken, wie lange er die Luft anhalten kann oder so? Nein, es heißt sofort ergriff Jesus ihn. Er hat dann schon noch ein Wörtchen mit ihm zu reden, aber sofort greift er ihn. Der Schritt in den Glauben ist ein Schritt des Vertrauens, ein Schritt in die Hand von Jesus. Und das ist ein Weg, der ist nicht immer so gerade. Übrigens, wie sind sie eigentlich in den Sturm geraten? Jesus hat sie geschickt. Ja, also wenn du mit Jesus unterwegs bist, heißt das nicht, dass dein Leben immer völlig reibungslos läuft. Er trieb sie in die Boote, dass sie über den See fahren, und er wusste, dass da ein Sturm kommt. Aber dann ist er da. Dann ist er da in der Not. Und dann gehst du und dann vielleicht singst du mal ein, du wirst gehalten. Und dann geht es weiter. Und Jesus überfordert dich nicht, weil er mitgeht, weil er alles getan hat. Er will dich halten, er will dich leiten. Jesus kommt. Ja? Wir feiern Advent, Jesus kommt. Und für den, der sich beschenken lässt, ist das eine frohe Botschaft. Aber Jesus kommt nicht als ein Überfallkommando. Er wartet auf deine Antwort. Er wartet, dass du ihn einlädst. Und dann will er gerne auch zu dir kommen. Er macht keine Ausnahme. Amen.